Ja, herzlich willkommen, liebe Gemeinde, zu unserem Gottesdienst heute an diesem Sonntag. Auch im Livestream grüßen wir alle an den Geräten und wir wünschen uns, dass der Vater, der Sohn und der Heilige Geist uns begegnet und uns segnet. Um den Heiligen Geist geht es heute auch speziell in unserer Predigt, die uns der Holger halten wird. Und da ist es auch so, dass der Heilige Geist die Methode Gottes ist, uns Menschen zum Reden zu bringen. Wir haben jetzt bald mündliche Prüfungen in meiner Pflegeschule. Und die Schüler fragen mich, oder manche Schüler fragen mich dann auch immer mal, Herr Höfer, wenn ich nichts sagen kann, was machen wir denn dann? Kann ich gut verstehen, mündliche Prüfung. Wahrscheinlich hat jeder von euch mal, von den Erwachsenen, die schon einen Beruf haben oder ein Studium, was hinter sich. Jeder erinnert sich mit Schaudern dran, aber ich verspreche denen dann immer, wir haben so unsere Geheimdienstmethoden, wir bringen sie zum Reden. Und tatsächlich habe ich mir im Laufe der Jahre auch angewöhnt, so manche Tricks oder so. Ich meine, was dann rauskommt, ist ja nochmal eine andere Frage. Sollte dann schon passen. Aber ich denke, dieses zum Reden bringen ist da halt ein großes Thema. Und in unserem Predigttext kommt auch dieses Thema, was wir auch in unserem ersten Lied besingen, ich kann nicht schweigen oder ich kann nicht sitzen. Nein, ich kann meistens nicht schweigen. Ja, und ich würde gerne am Anfang ein Gebet sprechen. Herr Jesus, wir wollen in diesem Gottesdienst von dir sprechen. Wir wollen von dir hören. Wir wollen von dir singen. Und ich bitte dich, dass du uns in deinem Geist auch anstößt, dass du uns bewegst beim Reden und beim Hören. Amen. Worte gesungen, dann jubelt mein Herz. Das ist vielleicht jetzt ein sehr starkes Wort, aber wenn ich an den letzten Donnerstag denke, dann freue ich mich immer noch. Das war unser Musikfest. Und ich würde euch jetzt gerne, die da waren, mal ein bisschen zum Reden bringen, also das Schweigen brechen. Und zwar fragen, ihr Kinder könnt euch das auch schon mal überlegen, was euch am Musikfest gut gefallen hat. Aber ich frage erst mal den Martin.
Musik am laufenden Band?
Genau, das kann man so sagen. Das war eigentlich fast kaum still. Samu, weißt du, hat dir was am Musikfest gefallen? Welche Frage hast du mir als erstes gestellt, wie du reingekommen bist? Weißt du das noch? Gibt es... genau, gibt es heute Stockbrot? Und du hast gefragt, gibt es Lagerfeuer? Hatten wir nämlich auch. Wer war denn hier noch so da? Ach da. Ihr wollt gleich weitermachen. David, was hat dir gefallen? Hast du was gegessen? Die Lieder.
Würstchen.
Würstchen gab's. Gut versteckt im Brotteig. Und du? Was hat dir gefallen? Was? Ich? Danke. Bin ich mal ganz eitel, nehme ich mal hin. Jetzt gehe ich mal zur Chefin. Die Andrea hat uns das nämlich alles oder viel mit der Sandra und so organisiert. Was hat denn dir gefallen, Andrea?
Mir hat gefallen, dass so viele Leute aus der Gemeinde da waren und dass auch so viele sich beteiligt haben und einfach ja, mit Gemeinschaft hatten. Das fand ich toll.
Genau. Und wir hatten auch eine ganze Menge Gemeinschaft mit Nachbarn. Manfred, was hat denn dir gefallen?
Ja, mir hat genauso wie der Andrea das gefallen, dass viele Leute da waren auch und dass die Eltern von den Musikschülern geblieben sind und dass es viele gute Gespräche gegeben hat, denke ich.
Gysi, du hast noch ziemlich danach ein wenig gearbeitet in der Küche. Das weiß ich jetzt nicht, ob der gefallen hat, aber hat dir sonst auch was gefallen?
Das war gar nicht schlecht. Man ist wieder reingekommen, weil man hat ja schon lange nichts mehr gearbeitet in der Küche und es war eigentlich ganz toll.
Genau, die Küche ist jetzt entstaubt, aber vor allem ist sie wieder mal genutzt. Petra, hat dir was gefallen?
Also mir hat es gefallen, dass die Musikschüler sich da echt getraut haben zu spielen
Und ich fand es toll, wie die Lehrer so liebevoll sie begleitet haben. Also die so ein bisschen aufgeregt waren, dass die so beruhigt wurden oder dass sie spontan mitgespielt haben. Da habe ich gedacht, ach ja, die Schüler sind hier echt gut betreut.
Karin, das ist richtig. Karin, du warst nicht da, aber was würdest du jetzt sagen?
Schade, dass ich nicht da war.
Danke, wie einstudiert. Also, ich habe jetzt wahrscheinlich nicht alle gefragt, aber das macht ja nichts. Ich denke, ich nehme das von der Karin auf, es hat sich echt gelohnt. Und ich fand einfach miteinander Musik machen und Gemeinschaft haben, dann auch alles Mögliche zu singen, aber auch von Jesus zu singen, Lobpreislieder zu singen oder auch die Musikschüler zu hören, das war schon echt gut, fand ich echt klasse. Vielleicht riecht ihr noch ein bisschen den Rauch hier, das dürft ihr euch nicht wundern, es hat nicht innen gebrannt, es war das Lagerfeuer, es ist ein wenig reingezogen. Ja, einer, der auch kaum erwarten kann, von Jesus zu reden, ist der Holger und der darf jetzt uns den Predigttext auslegen.
Wir wollen miteinander beten. Himmlischer Vater, wir wollen dich bitten, dass du uns nahe kommst, unsere Herzen anrührst, uns begegnest, dass auch wir nicht schweigen können von dir. Und so bitte ich dich um deinen Segen für alles Reden und Hören. In Jesu Namen. Amen. Auch heute denken wir darüber nach, was einen geistlichen Aufbruch ausmacht und was der Heilige Geist im Besonderen mit so einem Aufbruch zu tun hat. Zunächst noch einmal, was meinen wir überhaupt mit diesem Wort Aufbruch oder auch mit dem Fachbegriff der Erweckung? Tim Keller vertritt die These, dass Gemeinden im Lauf der Zeit trotz der gesündesten Lehre dazu neigen, das Evangelium aus dem Blick zu verlieren. Die Folge ist dann, dass die Menschen dann entweder so leben, als hinge ihre Erlösung von ihren Taten ab, oder dass sie so leben, als gäbe es überhaupt nichts, von dem sie erlöst werden müssten. Die einzelnen Lehren der Bibel begründen sich dann nicht mehr aus der Botschaft des Evangeliums, und Ethik, also das, was man tun soll, die Lehre vom guten Handeln, gründet sich auch nicht mehr auf dem vollbrachten Werk Christi und seiner Gnade. Erweckung und Erneuerung sind notwendig, immer wieder, weil die Grundeinstellung des menschlichen Herzens eigentlich auf Werkgerechtigkeit eingestellt ist. Das heißt, wir leben von Natur aus nicht so, als ob das Evangelium wahr wäre. Und die Frage heute ist, was hat der Heilige Geist mit einer Erweckung zu tun? Hat er überhaupt etwas damit zu tun? Oder ist eine Erweckung nur eine besonders starke Zeit der Verkündigung mit vielen Versammlungen und aktiver Verkündigung des Evangeliums? Oder glauben wir, dass Erweckung nur dann stattfindet, wenn der Heilige Geist auf eine ganz außergewöhnliche Art und Weise wirkt? Also durch Zeichen und Wunder, wie Totenauferweckung und Krankenheilung und drunter machen wir es nicht, nur dann gibt es eine Erweckung. Wie denkt ihr diesen Begriff Erweckung? Wann würdet ihr sagen, ist Erweckung da? Tim Keller, der uns zu dieser Predigtreihe inspiriert hat, versteht unter einer Erneuerung und Erweckung dagegen, dass durch das Evangelium das Wirken des Heiligen Geistes einfach intensiviert wird, stärker wird. Das ganz normale Wirken des Heiligen Geistes. Das heißt, dass es stärker wird, dass Menschen von Sünde überführt werden, wiederhergestellt werden und geheiligt werden, sowie stärkere Heilsgewissheit bekommen. Mehr als gewöhnlich. Und dieses intensivere Wirken des Heiligen Geistes geschieht dabei durch die ganz normalen Gnadenmittel. Was waren nochmal die ganz normalen Gnadenmittel? Das sind Gebet, Predigt, Taufe und Abendmahl. Mehr haben wir nicht. Das ist unser Handwerkszeug. Gebet, Predigt, Taufe, Abendmahl. Entschuldigung, jetzt bin ich hier was durcheinander. Ich möchte euch heute einladen, mal Erweckung in diese Richtung zu denken, sie so zu erwarten und auch zu erbeten. Wenn wir diesem Gedanken folgen, dann steht fest, wir können eine Erweckung nicht planen. Wir können sie auch nicht einfach machen, aber wir können sie erbitten. Und dazu möchte ich mit euch heute einen Text aus der Apostelgeschichte Kapitel 4 anschauen. Der Text ist etwas umfangreich, deswegen werde ich ihn mit euch abschnittsweise anschauen. Und damit mir unterwegs keiner verloren geht, könnt ihr hier schon mal die 4 Punkte sehen. Erweckung ist eine Frage der Autorität. Erweckung ist keine Frage der Umstände. Erweckung ist eine Sache des Gebets und ist eine Bewegung Gottes. Darum soll es heute gehen. Es ist also eine Frage der Autorität. Petrus und Johannes haben einen Gelähmten geheilt. Aufgrund dessen, weil sie gerade kein Geld dabei hatten. Für Almosen, als sie in den Tempel gegangen sind. Die anschließende Predigt über die Auferstehung, Jesus hat bei denen, die nicht an die Auferstehung geglaubten, das waren die Sadduzäer, so viel Aufregung verursacht, dass Petrus und Johannes erstmal über Nacht verhaftet wurden und sich dann am nächsten Tag vor dem höchsten jüdischen Regierungsgremium verantworten mussten. Und hier beginnt der Bibeltext, um den es heute geht. Wir lesen in Apostelgeschichte 4 ab Vers 7. Ihr dürft auch gerne, wenn ihr wollt, im Handy oder in der Bibel mitlesen. Sie ließen Petrus und Johannes vorführen und begannen das Verhör. Mit welcher Kraft und in wessen Namen habt ihr den Gelähmten geheilt? Wollten sie wissen. Vom Heiligen Geist erfüllt, gab Petrus ihnen folgende Antwort. Führer unseres Volkes, verehrte Ratsmitglieder, wenn wir uns heute dafür verantworten müssen, dass wir einem kranken Menschen Gutes getan haben, und wenn ihr uns fragt, auf welche Weise er denn gesund geworden ist, dann sollt ihr alle und das ganze israelitische Volk wissen. Es geschah im Namen von Jesus Christus aus Nazareth, den ihr habt kreuzigen lassen und den Gott von den Toten auferweckt hat. Seine Kraft hat bewirkt, dass dieser Mann hier gesund vor euch steht. Jesus Christus ist der Stein, den ihr, die Bauleute, voller Verachtung beiseite geschoben habt und der zum Eckstein geworden ist. Bei niemand anderen ist Rettung zu finden. Unter dem ganzen Himmel ist uns Menschen kein anderer Name gegeben, durch den wir gerettet werden können. Die Unerschrockenheit, mit der Petrus und Johannes sich verteidigten, machte großen Eindruck auf die Mitglieder des Hohen Rates. Zumal es sich bei den beiden offensichtlich um einfache Leute ohne besondere Ausbildung in der Heiligen Schrift handelte. Sie wussten, dass Petrus und Johannes mit Jesus zusammen gewesen waren, aber sie hatten nichts in der Hand, um ihnen zu widersprechen. Denn der, der gelähmt gewesen war, stand bei den Aposteln und jedermann konnte sehen, dass er geheilt war. Erweckung ist eine Frage der Autorität. Diese wird gleich am Anfang gestellt. In welcher Kraft und in wessen Namen habt ihr den Gelähmten geheilt? Hier wird klar nach der Autorität gefragt. Und Petrus bekennt daraufhin, wir handeln im Namen von Jesus von Nazareth. Wir handeln im Namen des Gekreuzigten und Auferstandenen. Und in keinem anderen außer Jesus ist die Rettung und das ewige Leben zu finden. Das ist die Botschaft der ersten Christen. Und sie sagen das in einem Umfeld, in dem so eine Aussage eigentlich völligen Widerspruch ausgelöst haben muss. Denn das Römische Reich, zu dem Israel damals gehörte, war ein Reich, das pluralistisch war. Da hatte jede Kultur ihre eigene Religion mitgebracht, die wurde irgendwie einverleibt und durfte das sein. Da gab es die Römer, die ihre Götter hatten, die für verschiedene Dinge zuständig waren. Die Griechen, die auch ihre Götter schon mitgebracht haben. Und selbst die Juden dürften dort als monotheistische Religion sein. Das hat alles so ein bisschen miteinander funktioniert. Also eine, was das angeht, relativ egalitäre Kultur. Und da tritt das Christentum gleich mal auf und sagt, in keinem anderen Namen ist es heil. Und wenn man das in der Apostelgeschichte weiterverfolgt, sieht man ja, das zieht sich so durch. Später sagt dann Paulus, als er in Athen ist, also ich habe mir hier das Ganze mal angeschaut. Hier gibt es ganz viele Altäre. Ich habe auch einen entdeckt von dem unbekannten Gott. Von dem kann ich euch was erzählen, der Rest, das alles könnt ihr vergessen. Also in der damaligen Kultur war diese Botschaft nichts etwas, was sich leicht hören ließ, sondern eher eine Herausforderung. Und ich glaube, mittlerweile stehen wir heute an dem gleichen Punkt. Dieser Punkt ist mittlerweile wieder für Menschen herausfordernd. Wie? Das soll es einen geben, der einzige Weg zur Rettung ist? Also der Glauben von Jesus Christus hat sich zuerst in einer Kultur ausgebreitet, wo niemand gesagt hat, als er das von Jesus gehört hat, ja klar, logisch. Es hat ihnen widersprochen. Für die einen war die Botschaft vom Kreuz eine Torheit, Quatsch. Und für die anderen, die hat es auf die Palme gebracht, ein Ärgernis. Wenn sich der Glaube aber in einem solchen Umfeld ausgebreitet hat, wo jetzt nicht alles einfach irgendwie plausibel war, warum haben dann doch so viele Menschen diesen Glauben angenommen? Und das teilweise trotz heftigster Verfolgung. Zwei kurze Gedanken dazu, weil ich jetzt hier nicht die Zeit habe. Zum einen zu sagen, Jesus ist die einzige Wahrheit. Dieser Anspruch ist gar nicht so sehr mehr absolut, als zu sagen, alle haben irgendwie recht. Klingt erstmal verwirrend, oder? Aber was Petrus hier sagt, ist ja ein Machtanspruch, zu sagen, Jesus hat Autorität über alle. Er ist für alle gestorben, auch für euch, die ihr ihn ans Kreuz geworfen habt. Jeder Wahrheitsanspruch ist ein Machtanspruch. Weil im Grunde sagt ja Petrus, wir haben Recht und ihr irrt euch. Aber das Gleiche sagt jemand, der sagt, alle Religionen sind irgendwie richtig und man kann die Wahrheit doch gar nicht wissen. Auch der, der das sagt, sagt im Grunde, ich habe Recht und du nicht. Du kannst das gar nicht wissen. Das weiß ich. Und hat auch einen Machtanspruch. Und ich finde, es zeigt sich auch ganz klar, weil wir mittlerweile mit einem Phänomen zu tun haben, das manchmal ich etwas schwierig empfinde, die sogenannte Cancel Culture. Jemand, der nicht die gleichen Werte teilt, wird so lange niedergeschrien, bis er schweigt. Ja, manche Dinge kann man nicht einfach so stehen lassen, so weit kann ich mitgehen. Aber dennoch erscheint mir diese Toleranz manchmal sehr militant. Also zu sagen, Jesus ist der einzige Weg zur Erlösung, ist erstmal ein exklusiver Anspruch. Ja, das stimmt. Und impliziert auch, ich habe Recht und du nicht. Aber genauso ist die Aussage, dass Jesus nicht der einzige Weg ist. Auch das impliziert zu sagen, ich habe Recht und du nicht. Beides sind exklusive Ansprüche, die nicht irgendwie miteinander gehen. Aber wie soll man sich denn zwischen diesen beiden Ansprüchen nun entscheiden? Die ersten Christen haben sich entschieden. Zum einen, weil sie gesehen haben, dieser exklusive Anspruch der Christen hat zu einer tiefgreifenden Veränderung der Persönlichkeit geführt. In Vers 13 lesen wir, wie sich Petrus und Johannes unerschrocken verteidigen, obwohl sie einfache Leute waren. Und die Leute merken ja, die waren bei Jesus. Aber was ist denn mit denen los? Wie reden denn die? Wie können die denn so selbstbewusst hier auftreten? Das muss man sich mal vergegenwärtigen. Stellt euch vor, ihr werdet vor den Bundestag geladen mit einem Tag Vorwarnung zur Generaldebatte. Sie waren vor dem höchsten jüdischen Gremium. Das ist jetzt keine Übertreibung, sondern das wäre das in unserer Gegenwart. Wäre es, wenn du sagst, okay, morgen bitte Bundestag, 9 Uhr Generaldebatte. Du hast den zweiten Redebeitrag. Yeah. Ist nichts, was in uns irgendwie Freude oder Mut auslöst, sondern da würden wir alle relativ nervös sein. Und wenn wir uns das so mal versuchen zu vergegenwärtigen, dann muss man noch was Zweites bedenken. Nicht mal 2 Monate vorher mussten diese beiden Leute, die sich hier vor diesem Gremium verteilten, das schlimmste Trauma ihres Lebens haben sie erlebt. Ihr Idol. Ihr Meister. Ihr Lehrer ist verhaftet geworden und vor ihren Augen brutalst hingerichtet worden. So etwas traumatisiert Menschen, wie wir wissen. Das traumatisiert Menschen. Und ich glaube, dann wird auch deutlich, was für eine krasse Veränderung diese Begegnung mit dem Auferstandenen und die Erfüllung mit dem Heiligen Geist am Pfingsten eigentlich war. Die haben sich das nicht nur einfach schön geredet danach, um ihr Trauma zu verarbeiten, sondern die wurden zutiefst verändert. Und obwohl Jesus sagt, er ist der einzige Weg, sagt er eben genauso, dass jeder kommen darf, der glauben will. Dieser exklusive Anspruch ist ganz inklusiv. Jesus betet selbst für die, die ihn ans Kreuz geschlagen haben. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jeder darf kommen, weil Jesus alles getan hat, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Das, was Jesus getan hat, verändert die Persönlichkeit. Es macht einen vorher ängstlichen Petrus, 50 Tage vorher, denkt an Ostern, macht ihn freimütig. Es macht einen Petrus demütig, der bei der Verhaftung von Jesus noch mit dem Schwert reingeschlagen hat, weil er diese Sache mit allen Mitteln verteidigen wollte. Und der auch Jesus mal gefragt hat, ob sie denn auf seine Feinde Feuer vom Himmel regnen lassen sollen. So einer steht vor dem Hohen Rat und sagt, da ist die Rettung. Glaube an Jesus hat einen fundamental verändernden Zug. Auch heute noch. Er will dich zu einem liebevollen Menschen machen, weil Christus dich unendlich geliebt hat. Zu einem Menschen voller Freude, voller Frieden, geduldig, freundlich, gütig, treu, sanftmütig und selbstbeherrscht. Die Frucht des Geistes. Und dieser exklusive Anspruch, dass Jesus der einzige Weg zum Vater ist, führte auch zur inklusivsten Gemeinschaft der Welt. Die frühe Kirche war ein Ort, wo etwas ging, was sonst nirgends ging, wo arm und reich beieinander waren, wo man den Reichen nicht bevorzugen sollte aufgrund seines Status, wo Juden und Griechen zusammenkamen, Männer und Frauen beieinander waren, wo die beieinander waren, die nach jüdischer Vorstellung als rein galten, genauso wie diejenigen, die diesem Maßstab nicht entsprachen. Erweckung gründet sich auf Autorität, auf die Autorität von Jesus, der gesagt hat, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater denn durch mich. Daran kommen wir nicht vorbei. Aber vor diesem Anspruch Jesu brauchen wir keine Angst zu haben. Es ist das, was uns freisetzen und verändern soll, dass wir das Leben gefunden haben. Das Zweite, worüber ich heute Morgen reden will, ist, Erweckung ist keine Frage der Umstände. Lasst uns den Text weiter anschauen, ab Vers 15. Sie ließen Petrus und Johannes aus dem Sitzungssaal führen, um miteinander über das weitere Vorgehen zu beraten. Wie sollen wir mit diesen Menschen verfahren, überlegten sie. Es ist nun einmal unzweifelhaft ein Wunder durch sie geschehen und alle Einwohner Jerusalems haben davon erfahren. Daher hat es keinen Sinn, wenn wir die Heilung abstreiten. Doch darf sich die Botschaft von diesem Jesus auf keinen Fall noch weiter unter der Bevölkerung verbreiten. Deshalb wollen wir ihn unter Strafandrohung verbieten, in Zukunft irgendeinem Menschen gegenüber seinen Namen auch nur zu erwähnen. Nachdem sie die Apostel wieder reingerufen hatten, untersagten sie ihnen mit allem Nachdruck, jemals wieder öffentlich über Jesus zu sprechen oder unter Berufung auf seinen Namen als Lehrer aufzutreten. Aber Petrus und Johannes erwiderten, urteilt selbst, ob es vor Gott recht ist, euch mehr zu gehorchen als ihm. Uns ist es auf jeden Fall unmöglich, nicht von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Wir können ja nicht schweigen. Die Ratsmitglieder drohten ihnen daraufhin noch einmal mit schwerwiegenden Konsequenzen und ließen sie dann gehen. Sie sahen vorerst keine Möglichkeit, die beiden zu bestrafen, ohne damit das Volk gegen sich aufzubringen. Denn alle priesen Gott für das, was geschehen war. Immerhin war der Geheilte über 40 Jahre alt und dass jemand, der von Geburt an gelähmt gewesen war, nach so langer Zeit noch gesund wurde, war ein besonders eindrucksvoller Beweis für Gottes Macht. Ich habe das ja schon am Anfang gesagt, das Christentum, die Christen, sie kamen in eine Umwelt, die nicht auf sie gewartet haben. Die Menschen hatten bereits einen Glauben. Der Anspruch Jesu war für sie nicht plausibel, nicht unbedingt logisch, und wurde, und das deutet sich hier schon an, als Bedrohung wahrgenommen und bekämpft. Also keine idealen Umstände, zumindest was wir oft als ideale Umstände betrachten. Aber wenn Gott in einem solchen Umfeld handeln kann und konnte, dann kann das doch auch noch heute, oder? Dann funktioniert das doch auch noch heute, dass Gott handeln kann. Wenn Erweckung also keine Frage von günstigen Umständen ist, was macht dann den Unterschied? Und das ist mein dritter Punkt. Erweckung ist eine Sache des Gebets. Sobald Petrus und Johannes wieder auf freiem Fuß waren, gingen sie zu den Mitchristen und berichteten ihnen, was die führenden Priester und die Ratsältesten zu ihnen gesagt hatten. Die Reaktion der Versammelten auf das, was sie hörten, war, dass sich alle gemeinsam und einmütig an Gott wandten. Mit lauter Stimme beteten sie, du großer Herrscher, du bist es, der den Himmel, die Erde und das Meer geschaffen hat, das ganze Universum mit allem, was darin ist. Du bist es auch, der durch unseren Vater David, deinen Diener, geredet hat, als dieser vom Heiligen Geist geleitet sagte, was soll das Aufbegehren der Nation? Was bringt es, den Völkern nutzlose Pläne zu schmieden? Die Könige dieser Welt haben sich zum Angriff bereit gemacht. und die Machthaber haben sich miteinander verbündet, zum Kampf gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Und so ist es tatsächlich gekommen. Hier in dieser Stadt haben sich Herodes und Pontius Pilatus zusammen mit den heidnischen Nationen und den Stämmen Israels gegen deinen heiligen Diener Jesus verbündet, den du gesalbt hast. Doch indem sie so vorgingen, ist genau das eingetreten, was du in deiner Macht vorherbestimmt hattest und was nach deinem Plan geschehen sollte. Höre nun, Herr, wie sie uns drohen und hilf uns als deinen Dienern, furchtlos und unerschrocken deine Botschaft zu verkünden. Erweise deine Macht und lass durch den Namen deines heiligen Dieners Jesus Kranke geheilt werden und Wunder und außergewöhnliche Dinge geschehen. Das ist das Gebet der Jünger. Erweise deine Macht und lass durch den Namen deines heiligen Dieners Jesus Kranke geheilt werden und Wunder und außergewöhnliche Dinge geschehen. Die Jünger antworten auf die Bedrohung. Sie haben sie ernst genommen. Nicht mit Rückzug, sondern mit einem gemeinsamen, einmütigen, mutigen Gebet. Weil sie wissen, das ist wichtig, dass dieser Name bekannt wird. Wir können nicht schweigen von dem, was in uns ist. Es geht nicht. Es ist das Einzige, was ausscheidet. Schweigen können wir nicht. Deswegen beten sie. Und in der Apostelgeschichte lässt sich wirklich so ein Muster erkennen. Es gibt Widerstand, es wird gebetet und Gott handelt. Ist euch schon mal aufgefallen, dass die Apostelgeschichte ein Gebetsbuch ist? Was machen denn die Jünger vor dem Pfingstereignis, direkt nach der Himmelfahrt? Sie alle beteten anhaltend und einmütig miteinander. Auch eine Gruppe von Frauen war dabei, unter ihnen Maria, die Mutter von Jesus, Jesu Brüder gehörten ebenfalls dazu. Das war direkt nach der Himmelfahrt. Sie beteten anhaltend und einmütig miteinander. Dann kommt Pfingsten. Was machen sie danach? Sie versammelten sich in den Häusern, blieben in der Lehre der Apostel, im Brotbrechen und im Gebet. Die ersten 7 Diakone wurden mit Gebet in ihr Amt eingesetzt, damit die Apostel ganz beim Gebet und beim Dienst des Wortes bleiben konnten. Als dann Hananias zu Saulus geschickt wurde, sagte der Herr zu Hananias: Geh dahin, da ist der Saulus, denn siehe, er betet. Ehe Petrus auf den römischen Hauptmann getroffen ist und überhaupt diese Idee im Raum stand, dass wir Heiden auch irgendwas mit diesem Jesus zu tun haben könnten, war jetzt nicht so der nächstliegende Gedanke damals. Ehe das passiert, was wirklich nochmal eine große Weichenstellung war, diese Begegnung mit dem römischen Hauptmann Cornelius, davor saß Petrus auf dem Dach und betete. Und das kannst du dann so weiter durchziehen. Findest wahrscheinlich fast auf jeder, mindestens auf jeder zweiten Seite des Berichts, dass jemand gebetet hat. Der erste Missionare, Paulus, wurde ausgesandt unter Gebet. Und so geht es weiter. Was ich sagen will, Gebet ist wichtig. Die Apostelgeschichte ist ein Buch des Gebets. Und wir dürfen glauben, wenn wir beten, dann antwortet Gott. Gott antwortet auf dieses Gebet mit dem Wirken seines Heiligen Geistes. Apostelgeschichte 4,31. Nachdem sie in dieser Weise gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, an dem sie versammelt waren. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündeten die Botschaft Gottes weiterhin frei und unerschrocken. Das ist die Antwort auf das Gebet. Die Erde bebte. Ich dachte immer, wow, cool, Erde bebte. Bis ich jetzt in Vorbereitung gecheckt habe, das ist ein ganz bestimmtes Zeichen. Denn als das Volk Israel am Sinai stand, bebte auch die Erde. Als Gott runterkam und sich auf dem Berg niederließ und der Bundesschluss gemacht wurde, bebte die Erde. Wenn hier also auch die Erde bebte, dann war den Leuten klar, nicht mal wieder ein Erdbeben, sondern nein, Gott ist da. Gott handelt jetzt und hier. Er greift ein. Und sie wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und das macht die Bewegung aus. Erweckung ist eine Bewegung Gottes. Gott handelt. Er antwortet auf das Gebet der Jünger. Aber wenn wir uns die Apostelgeschichte anschauen, ist diese Antwort auch immer ein bisschen anders. Es läuft nie nach dem gleichen Schema ab. Im Pfingsten, Feuerzungen, Sturmwind, hier bebt die Erde. Bei Cornelius sprechen alle in fremden Sprachen. Gott handelt, aber er handelt nicht immer gleich. Aber wenn Gott handelt und er sich nähert, dann wächst was draus. Und das gilt nicht nur für Apostelgeschichte, es gilt auch noch heute. Ich denke, ich darf mal eine Annahme treffen, den meisten sagt Bobengrün etwas, oder? Darf ich mal kurz um Handzeichen bitten? Pfingsttagung Bobengrün? Schon mal gehört, okay. Vielleicht kennt ihr auch die Geschichte dazu. Die fängt eigentlich, das sagen sie, 1848 an. Ein 10-jähriger Junge, Karl Sommermann, fällt vom Kirschbaum. Kopfüber. Beide Hände mehrmals gebrochen. Die Eltern haben kein Geld für einen Arzt. Er weiß, dass er nicht arbeiten kann, dass er der Dorffürsorge zur Last fallen wird. Er wird in seiner Verzweiflung liest er die Bibel und findet zum Glauben. Er wird ein fröhlicher und gewinnender Christ. Seine Hände bleiben aber ein Leben lang verkrüppelt. 50 Jahre später bekommt Karl in einer Vision einen Auftrag von Gott. Bete um eine Erweckung für dein Dorf. Im Froschbachtal, wo er seine Kühe hütet, hat er einen Stein im Wald. Dort geht er immer auf die Knie und betet für sein Dorf. 23 Jahre lang. Dann 1922 die erste Erweckung unter Jugendlichen. Die Auswirkungen dieser ganzen Geschichte, die kennen wir bis heute. Da hat eine gebetet. Und ich denke, das können wir auch. Und das brauchen wir auch. Wir haben auch eine Krise. Das ist keine Verfolgungskrise, aber eine Krise wirklich der Gleichgültigkeit. Alles ist irgendwie gleichgültig. Oder mir auch wurscht. Und ich denke, dass wir gerade in dieser Zeit so ein außergewöhnliches Gebet um das Wirken des Heiligen Geistes brauchen, weil wir es eben nicht planen können, weil wir es nicht machen können, aber wir können es erbitten. Und das wollen wir zuerst mit Liedern und dann später auch tun. Amen. Ich möchte euch einladen, dass wir gemeinsam beten, vor Gott treten, ihn um seine, könnt sitzen bleiben, wir wollen die Gebetsgemeinschaft machen. Vater unser kommt später. Vor Gott treten und das, was ich gesagt habe, dass wir etwas erbitten, dass Gott handelt, einen Aufbruch schenkt, da wo wir müde geworden sind, uns neue Kraft schenkt, da wo wir ängstlich sind, Mut schenkt, da, wo wir verzweifelt sind, Hoffnung schenkt. Und dass die Botschaft von Jesus Christus Raum gewinnt. In uns, in anderen. Weil Gottes Heiliger Geist handelt. Dafür wollen wir uns jetzt Zeit nehmen und miteinander in eine Gebetsgemeinschaft beten. Jeder ist eingeladen, laut oder leise mitzubeten. Himmlischer Vater, wir bitten dich, wie die ersten Jünger, hilf uns als deinen Dienern, furchtlos und unerschrocken deine Botschaft zu verkünden. Erweise deine Macht, die Macht, die in dem Namen Jesus ist, dem Namen über alle Namen. Hilf uns zu verstehen, dass dieser Anspruch von Jesus nicht exklusiver ist als andere Ansprüche, als andere Ideen. Aber lass uns erfahren, die Wahrheit, die dahinter steckt. Lass uns die Wahrheit erkennen, damit uns die Wahrheit frei machen kann. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen. Gemeinsam wollen wir beten, wie Jesus Christus uns gelehrt hat. Ich bitte euch hier vor Ort, wenn es möglich ist, aufzustehen und zu Hause eine für euch hilfreiche Haltung zum Gebet einzunehmen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Jesus Christus spricht, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Darum macht eure Herzen und Sinne weit für den guten Segen Gottes. Der Herr präge dein Leben mit seiner schöpferischen Kraft. Er umschließe dich in seiner Hand. Der Herr schaue dich mit herzlicher Liebe an. Unter seiner zurechtbringenden Gnade sollst du aufatmen. Der Herr bleibe dir freundlich zugewandt. Sein Friede mache dein Leben weit. So segne dich der lebendige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ihr dürft noch einmal kurz Platz nehmen. Wir hören aufs Gemeindeleben der nächsten Woche.
Ich habe ja heute die Wahl. Und der Sascha hupft mit mir von Mikro zu Mikro. Danke dir. Ja, also zu den Gottesdiensten. Erst einmal bei uns nächste Woche um 10.30 Uhr. Und dann wichtig am 24.07., der fällt bei uns hier aus, da feiern wir mit den Geschwistern von der lutherischen Gemeinde da die Einweihung. Da ist es so, dass um 9.15 Uhr ein Festzug vom Rathaus loszieht und der will um 9.30 Uhr, so eine lange Wanderung machen es dann doch nicht, also 9.30 Uhr oben dann beginnt der Gottesdienst und genau bei uns eben ist an dem Tag keiner. Was an dem Tag allerdings auch ist, das ist der Tag der Mission. Ich habe euch die Broschürchen auf dem Stuhl gelegt. Wer da fährt, sollte es vielleicht sagen, dass man vielleicht sich zusammenschließt oder wer es irgendwie weiß, dass er hin will, vielleicht beim Holger melden, machen wir es so, oder? Dass, wenn dann vielleicht irgendwie die Königs, wahrscheinlich, ich weiß jetzt nicht, die sind glaube ich im Urlaub, aber dass da vielleicht was zusammenkommt, dass man sich zusammenschließt. Also Tag der Mission und dann auch rückt näher Ferien ohne Koffer, das ist ja von dem 1. bis zum 4. August, da wo die Prüfungen sind, ich den meinen Schülern was aus der Nase ziehen will, allerdings schriftlich in dem Fall. Aber da ist auch Ferien ohne Koffer und es ist so, dass es auf alle Fälle stattfindet, dass ihr das schon mal wisst oder auch weiter sagt. Es sind 11 oder so Anmeldungen, aber es können noch 20 teilnehmen. Bis 20 teilnehmen. Also da bitte nochmal Werben oder vielleicht wisst ihr noch jemanden. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Genießt ihn nochmal, die kühle Frische, wenn es dann nächste Woche über uns hereinbricht, heißt es zumindest. Ja, ich danke euch allen, die ihr hier mitgemacht habt und dann ja Gott befohlen.